Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wird Donald Trump von Gott dazu benutzt werden, den dritten Tempel zu bauen? Ich habe dies verschiedentlich erwähnt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es genauso geschehen wird. Aber mit dieser Überzeugung knüpft sich keine weitere Aussage an, dass dies bedeutet, dass jetzt Herr Trump sehr Gott wohlgefällig lebt oder vielleicht nicht so wohlgefällig lebt, dass er gerecht ist, vielleicht nicht so gerecht ist. Es ist keine Aussage im Hinblick auf seine Charaktersituation. Diese beiden Dinge sind total unterschiedlich voneinander zu beachten, obwohl es da, wie ich zeigen werde, doch gewisse Möglichkeiten und Bedingungen geben mag. Zunächst einmal die Frage, hat Gott sich Menschen bedient, um seinen Plan zu erfüllen? Hat er sich Nationen bedient? Hat er sich anderen Persönlichkeiten gegenüber auf diese Weise gezeigt, die nicht so gerecht waren oder vielleicht sogar absolut ungerecht? Hat er das damals getan? Tut er es heute? Wird er es in der Zukunft tun? Die Antwort ist absolut ja. Und ich möchte Ihnen heute einige Beispiele aus der Bibel zeigen, wo das genau der Fall gewesen ist. Zum Beispiel kennen wir ja alle die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Die Tatsache, dass die Brüder, die ihm keineswegs damals gerecht waren, ihn in die Sklaverei verkauft haben. Und er landete dann in Ägypten, bis er schließlich im Gefängnis landete und dann aufgrund von Gottes Eingreifen der zweitmächtigste Mann Ägyptens wurde. Und dann kamen die Brüder, weil es eine Hungersnot gab. Und nur in Ägypten gab es Brot aufgrund der Vorsorge von Josef. Und jetzt kamen die Brüder, um sich Getreide zu kaufen. Und dann, letztendlich, hat sich dann Josef ihnen deutlich gemacht, hat sich zu erkennen gegeben. Aber die Brüder dachten ja zunächst einmal, der ist bestimmt nicht mehr am Leben. Hatten ja auch dem Vater gesagt, der Josef sei gestorben. Und dann hatten sie natürlich großes Bedenken, wie jetzt Josef reagieren würde. Und schauen wir uns einmal 1. Mose 45 an, die Verse 4 bis 8. 1. Mose 45 und Vers 4. Er aber sprach zu seinen Brüdern, und ich lese von der Lutherbibel 2017 hauptsächlich, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid tun, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Vers 7. Aber Gott hat mich für euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Vers 8. Und nun ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Und er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt, zum Herrn über sein ganzes Haus, zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Schauen Sie. Es war Josef klar, dass Gott alles dies bewirkt hatte. Gott hatte seine ungerechten Brüder dazu benutzt, den Josef nach Ägyptenland zu bringen. Und dann starb der Jakob, der kam dann auch mit den Brüdern nach Ägypten. Und dann wurden die Brüder erneut sehr besorgt. Ja, wie wird Josef sich jetzt verhalten? Und so hat Josef ihnen erneut eine Zusicherung gegeben in 1. Mose 50. Und die Verse 19 bis 20. Und da lesen wir, Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Unter anderem natürlich auch Jakob, seine Söhne. Und natürlich auch die anderen Menschen, die alle lebten, die sonst an Hungersnot gestorben wären, wenn es nicht der Josef gewesen wäre, der die Voraussicht hatte, insoweit Getreide zu speichern. Nun, die Brüder von Josef haben dann doch wohl bereut. Aber selbst wenn sie nicht bereut hätten, hätte Gott gleichwohl seinen Plan erfüllt, diesen Aspekt seines Planes, um die Brüder dazu zu bringen, das zu tun, was sie getan hatten gegenüber Josef. Wenn wir uns nun einmal die Geschehnisse in Ägypten anschauen unter Mose, dann finden wir, dass Gott den Pharao dazu ausersehen hatte, alles dies zu tun, was er tat, unter anderem auch, dass er sich weigern würde, zunächst einmal das Volk Israel aus Ägyptenland ziehen zu lassen. Gott tat dies, um seine Macht, seine Kraft, seine Herrschaft zu dokumentieren. Aber schauen wir uns in 2. Mose 9 und Vers 16 an, was Gott sagt. Was Gott durch Mose dem Pharao sagt. 2. Mose 9 und Vers 16. Es heißt hier, aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Das heißt hier, ich habe dich dazu erhalten. Eine bessere Übersetzung ist, ich habe dich dazu erwählt. Und so wird es aber auch zum Beispiel in anderen Bibelstellen und in anderen Bibeln gesagt. Die Parallelstelle in Römer 9 und Vers 17, die können Sie sich nachher anschauen, die schreibt auch, dazu habe ich dich erwählt. Mit anderen Worten, an die Macht gebracht. Gott hat den Pharao an die Macht gebracht, einen ungerechten, absolut ungerechten Menschen, um seinen Plan, Gottes Plan, zu erfüllen. Nun, als letztlich dann die Menschen, nachdem Josua gestorben war, gegen Gott sündigten, rebellierten, dann hat Gott ungerechte Feinde, ungerechte Widersacher benutzt, um Israel dafür zu bestrafen. Wir lesen dies zum Beispiel in Richter, Kapitel 2 und Vers 15 oder Vers 14. Richter, Kapitel 2 und in Vers 14. Und so entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie hin in die Hand von Räubern, die sie beraubten, schauen Sie, und er verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Eine ganz aktive Handlung von Gott hier. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Eine interessante Ausdrucksweise, er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde. Das wird mehrfach so beschrieben in Richter Kapitel 3 und in Vers 8. Auch da haben sie wieder gesündigt und das heißt, und da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie in die Hand Kuschan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien, und so diente Israel dem Kuschan Rishathaim 8 Jahre. Und dann noch eine weitere Stelle, in Richter, Kapitel 4, und in Vers 2. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Heroshet Goyim. Auch hier wiederum, Gott hat das ganz klar und deutlich bewirkt, aktiv insoweit gehandelt, indem er ungerechte Feinde von Israel benutzte, um Israel zu bestrafen. Eine weitere interessante Episode findet sich im Leben von Samson oder Simson. Nun, der war in keiner Weise gerecht bis zum Ende seines Lebens eigentlich, dann hat er dann endlich einmal bereut. Er hatte große Kraft von Gott empfangen, aber er hat sie nicht richtig benutzt. Im Gegenteil, er hatte sehr aufrührerisch und rebellisch gegenüber Gott gehandelt, wie zum Beispiel, als er eine Frau wollte von den Philistern. Und die Eltern waren damit gar nicht einverstanden. Und so lesen wir dies in Richter Kapitel 14 und Vers 3, denn es war ja auch so, dass dies gar nicht erlaubt war. Normalerweise, den Israeliten war das nicht erlaubt, Frauen von den Philistern zu nehmen. In Richter, Kapitel 14 und Vers 3 lesen wir, sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist denn nun keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson aber sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Es ging alles um seine Begierde. Aber Vers 4. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Denn er suchte einen Anlass gegen die Philister und die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Gott bewirkte dies. Gott bewirkte, dass er einen Anlass haben würde, um gegen die Philister vorzugehen. Nun, es geschah jetzt, dass die Frau von Samson oder die zukünftige Frau, die hat ihn betrogen. Und aufgrund dieser Tatsache und der Tatsache, wie sich die Philister gegenüber Samson verhielten, da wurde er sehr ärgerlich. Er wurde ein Feind von den Philistern. Gott wusste natürlich um Samsons Bedrängnisse, um seine falschen Ideen, seine Menschlichkeit, seine Ungerechtigkeit. Und so hat er ihn benutzt für diesen Zweck. So lesen wir dies in Richter Kapitel 14 und in Vers 19. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Aschkelon, und er schlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus, aber Samsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Er wurde jetzt sehr ärgerlich, er wurde jetzt ein absoluter Feind von den Philistern. Nun, diese Stelle besagt jetzt nicht, dass der Geist des Herrn auf einmal in ihn geflossen wäre, sodass er jetzt bekehrt geworden wäre. Das ist keineswegs der Fall gewesen. Es bedeutet nur, dass Gott durch seinen Geist ihn motivierte oder inspirierte, diese Dinge zu tun, damit wiederum Gott diesen Anlass hatte, um gegen die Philister vorzugehen. Und etwas Ähnliches geschah dann, als er die Frau Delilah liebte, in Anführungszeichen. Das war auch vielfach lediglich Begierde. Und sie wurde dann natürlich eine Verräterin, hat dann Samson für Geld verraten. Er wurde dann mit Stricken gebunden. Die Philister meinten, jetzt haben wir ihn. Aber schauen wir uns in Richter 15 an, die Verse 14 bis 15. Richter 15, die Verse 14 bis 15. Und als er nach Lehi kam, da jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn. Und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken und streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. 1000 der Philister. Auch hier wiederum sehen wir Gottes Wirken. Er benutzte den damals noch sehr ungerechten Samson, um seinen Plan an den Philistern zu erfüllen. Die Tatsache, dass Gott ungerechte Menschen, ungerechte Persönlichkeiten sogar benutzt, damit sein Wille geschieht, damit sein Plan, gewisse Aspekte seines Plans ausgeführt werden können, findet sich auch in der Tatsache, dass Gott Dämonen benutzte. Böse Geister oder Geistwesen. Nein, die wollten das ohnehin tun, was sie taten, aber es war eben Gott, der dies erlaubte, der dies möglicherweise sogar auch arrangierte. Und das war damals in dem Zeitpunkt der Ägypter, als Mose lebte. Und wir lesen dies in Psalm 78 und in Vers 49. Psalm 78 und Vers 49. Es geht hier um die Plagen, die ausgegossen wurden über Ägypten. Und da heißt es hier in Vers 49, zunächst einmal wiederum aus der Lutherbibel 2017 zitiert: Er sandte die Glut seines Zornes unter sie, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar verderbenbringender Engel. Aber die Lutherbibel 64 schreibt, eine Schar böser Engel. Und so schreibt es auch die Authorized Version, die alte King James Bibel. Gott benutzte Dämonen bei der Bestrafung von den Ägyptern. Und wir wissen natürlich auch, dass König Saul von einem Dämon geplagt wurde. Nachdem er sich total gegen Gott vergangen hatte, nachdem er gegen Gott rebelliert hatte, nachdem er unqualifiziert geworden war, Israel zu regieren. Wir lesen, dass Gott den Heiligen Geist, der in der Tat Saul gegeben worden war, als er damals zum König gesalbt wurde, Gott nahm diesen Heiligen Geist von ihm. Und ein böser Geist von Gott, wie es heißt, plagte König Saul. Schauen wir uns dies an, 1. Samuel 16. 1. Samuel 16, die Verse 14 bis 16. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Und da sprachen die Knechte Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Und so kam es, dass dann David gefunden wurde, ein junger Mann noch, der gut auf der Harfe spielen konnte, und er wurde dann an den Hof von König Saul gebracht, was in der Tat auch der Zweck des Ganzen war. Und wir lesen 1. Samuel 18, die Verse 10 bis 11. Des anderen Tags kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei im Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. Er war jetzt eifersüchtig geworden auf David, der viel Ruhm erwarb. David aber wich ihm zweimal aus. Aber damit hörte es nicht auf. Saul hat es wiederum versucht. Und wir lesen diesen 1. Samuel 19 und die Verse 9 bis 10. 1. Samuel 19, die Verse 9 bis 10. Aber der böse Geist vom Herrn kam über Saul. Und Saul saß in seinem Hause und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er wich aber aus vor Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. Und David aber floh und entrann in jener Nacht. Und viele Prüfungen, viele Probleme folgten im Leben von David, bis er dann letztlich das Amt des Königs einnahm, nachdem Saul im Krieg gestorben war. Gottes Plan für David war damit zunächst einmal erfüllt. Er wurde dann König über Israel und Juda. Aber selbst König Saul, der zunächst einmal ja nicht unbedingt ungerecht war, aber dann sehr wohl ungerecht wurde, wurde von Gott dazu benutzt, diesen Plan zu erfüllen. Und nicht nur hat Gott den König Saul benutzt, er hat sogar einen Dämon benutzt, um dies zu erreichen. Aber David hat auch gefehlt. Doch im Gegensatz zu Saul war er willens zu bereuen, als er erkannte, wie er gesündigt hatte. Saul war keineswegs willens zu bereuen, aber Gott hat gleichwohl eine Strafe über David verhängt, eine sehr starke Strafe für die Sünden, die er begangen hatte, die Sünde des Ehebruchs, die Sünde des Mords. Und als dann David vor Absalom, seinem Sohn, floh, dann geschah etwas, was einem sehr zu denken geben sollte. Denn es war jemand, ein Benjaminit, und Saul war ja auch vom Stamme Benjamin, der den David verfluchte. Und jetzt wurde gesagt, dem David, bring den Kerl um. Und hier ist Samuel 16, die Verse 10 bis 11, die interessante Erwiderung von David auf diese Vorstellung. 2. Samuel 16 und die Verse 10 und 11. Der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, die haben das nämlich jetzt gesagt, hier bringt ihn doch um, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen. Wenn der Herr ihm geboten hat, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Ibishai und zu allen seinen Knechten, siehe, mein Sohn, Absalom, der von meinem Leibe gekommen ist, der trachtet mir nach dem Leben, warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Sehr interessante Aussage von David. Er hat klar und deutlich Gottes Wirken erkannt in diesem Zusammenhang. Gott benutzte wiederum einen sehr ungerechten Burschen hier, um David in gewisser Weise zu beschämen, zu bestrafen, ihn vor aller Welt zu brüskieren. Wir lesen auch, dass Gott einen bösen Geist nahm, einen lügenden Geist, einen Lügengeist, um den König Ahab zum Tode zu bringen. Das war nämlich die Absicht von Gott. Er wollte jetzt den Ahab letztendlich töten für seine große, üble Lebensweise. Aber wir lesen etwas in 1. Könige Kapitel 22. Es wurde dann nämlich dem König Ahab prophezeit, dass dies geschehen würde, wie das vonstatten ging. 1. Könige Kapitel 22 und die Verse 19 bis 23. Und Micha sprach: Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufziehe und falle vor Ramoth in Gilead? Der eine sagte dies, der andere das. Und da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Und er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Wir sehen also, es kommt von dem Geist zunächst einmal, diesem jetzt in jedem Fall ein Dämon gewordener Geist. Vielleicht war es ein Engel noch, der dann sich bereit erklärte zu sündigen. Ein heiliger Engel würde nicht sündigen. Aber hier dieser Geist nun, der scheinbar zu einem Dämon wurde, wenn er nicht bereits schon vorher ein Dämon war, war willens, ein Lügengeist zu werden. Und so sagt jetzt Gott: Du sollst ihn betören, sollst es ausrichten. Gehe aus und tue das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten, und der Herr hat Unheil über dich und gegen dich geredet. Auch hier wiederum sehen wir Gottes Wirken, indem er hier sogar einen Dämon benutzt, um diesen Aspekt seines Planes, dass Ahab getötet werden sollte, zu erfüllen. Wir wissen auch, dass Gott Satan benutzt hat, um mit Hiob umzugehen. Denn Hiob sollte erkennen, letztendlich, dass er nicht ohne Sünde war. Und dass seine Gerechtigkeit weitaus geringer war als die Gerechtigkeit Gottes. Wir lesen auch, dass Gott König Nebukadnezar von Babylon benutzt hat, um das sündige Juda einzunehmen. Und das lesen wir zum Beispiel in Jeremia Kapitel 25 und Vers 9. Wir lesen eben, dass es Gott war, der dies tat, der den Nebukadnezar dazu benutzte. Jeremia 25 und Vers 9. Und da sagt Gott zu Nebukadnezar: Siehe, ich will ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Entsetzen und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Hier lesen wir auch das Wort ewig, das nicht unbedingt für alle Ewigkeit, für alle Unsterblichkeit und so weiter bedeuten muss, denn es wird hier definiert in Vers 11 am Ende 70 Jahre. Wenn dann nämlich die Umstände sich ändern, dann hat die Ewigkeit, wie die Bibel es sieht, eben auch ein Ende. Nun, wenn Gott uns sagt, dass wir ewig leben werden, dann werden wir in der Tat ewig leben für alle Zeit und Ewigkeit. Darum geht es hier nicht. Aber es geht hier um gewisse Umstände, wie das Wort auch benutzt werden kann. Aber hier wird Nebukadnezar der Knecht von Gott genannt oder auch der Diener. Der Diener, weil er jetzt im Werk Gottes diente, ohne dies vielleicht richtig zu begreifen. Der verstand das sicherlich nicht so. Denn Nebukadnezar war keineswegs ein Mann, der den wahren Gott anbetete. Er war ein Anbeter von babylonischen, heidnischen Göttern, wie zum Beispiel Marduk, Nabu, Sama, Sin, Ischar. Und er hat denen auch gegenüber seinen Erfolg, in Anführungszeichen, verdankt, so wie er es sah, hat dies dann auch in dieser Weise niedergeschrieben. Aber er hat dann auch eine gewisse Einstellung gegenüber dem wahren Gott entwickelt, ich möchte sagen, in einer intellektuellen Weise. Er hat intellektuell gesehen, dass da irgendwie etwas anderes noch war im Hinblick auf den wahren Gott, den Gott von Daniel, Schadrach, Mesach, Abednego. Aber es gibt hier keine Idee, dass er damit die heidnische Götzenanbetung aufgegeben hätte. Und etwas Ähnliches können wir sagen über den persischen König Cyrus. Den hat Gott auch erweckt, um dann einen Aspekt seines Planes zu erfüllen, und zwar Jerusalem wiederherzustellen und den zweiten Tempel zu bauen. Und wir haben ja vielfach schon davon gehört, dass jetzt Präsident Trump mit Syros verglichen wird. Und wie der König Syros dazu beitrug, dass der zweite Tempel gebaut wurde, wird gesagt, ja, und Trump wird jetzt dazu beitragen, den dritten Tempel zu bauen. Nun, schauen wir uns einmal an, was Gott über König Syros zu sagen hat. In Jesaja 45 lesen wir die Verse 4 und 5. Jesaja 45 und die Verse 4 und 5. Um Jakobs, meines Knechtes, und um Israels, meines Auserwählten, willen, rief ich dich, er spricht jetzt Syros an, bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir, ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest. Er nennt sogar Syros, wie wir gleich sehen werden, seinen Gesalbten. Wir lesen in Jesaja 44, zunächst einmal in Vers 28, der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Also Gott hat jetzt den Syros dazu benutzt, damit eben der zweite Tempel wiederum erbaut werden würde. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass hier Gott über Syros spricht, zu einem Zeitpunkt, wo Syros noch gar nicht geboren war. Denn alle diese Stellen, die wir gerade lesen im Buch Jesaja, die wurden lange vor der Geburt von Syros niedergeschrieben. Und in Jesaja 45 und Vers 1, da lesen wir, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, Syros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Könige das Schwert abgürten, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Seinem Gesalbten. Nun, diese Stelle hier bezieht sich auf die Art und Weise, wie Kyros dann Babylon besiegte. Die Tore von Babylons wurden geöffnet, auch Wassertore, damit die Perser einmarschieren konnten. Mit anderen Worten, Gott hat den Syros benutzt, um Babylon zunächst einmal einzunehmen und um es möglich zu machen, dass letztendlich dann der zweite Tempel gebaut werden könnte. Wir lesen auch, wie er das getan hat im Buch Esra in Kapitel 1 und in Vers 1. Esra Kapitel 1 und Vers 1. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ ausrufen in seinem ganzen Königreich, auch durch Schrift, und ließ sagen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Nun, gleichwohl bedeutet dies nicht, dass Kyros jetzt ein bekehrter Christ wurde, dass er jetzt wirklich begonnen hätte, den wahren Gott der Bibel anzubeten. Auch hier war es lediglich eine intellektuelle Anerkennung dessen, dass es wohl doch diesen Gott geben mag, aber er war nach wie vor ein heidnischer Herrscher. Er hat die Götter von den Persern, wie zum Beispiel Marduk, angebetet. Er war scheinbar auch ein gläubiger Anhänger des Zoroastrismus. Zoroastrismus, also er war ein Zoroastier. Es gibt hier, denn Zoroastrismus war die Staatsreligion des Persischen Reiches. Es gibt hier also keinerlei Anmerkung oder Idee, dass König Syros jemals seine heidnischen Götzen verworfen hätte und durch den wahren Gott ersetzt hätte. Das ist wichtig zu beachten. Also hier hat auch wiederum Gott diesen König Syros benutzt, einen, ich möchte sagen, zumindest nicht gerechten Herrscher, obwohl er sehr große Toleranz zeigte, auch gegenüber anderen Religionen, um letztendlich dazu beizutragen, dass der zweite Tempel gebaut werden könnte. Wenn wir uns jetzt die Gegenwart anschauen, und die Zeit, die uns unmittelbar bevorsteht, dann sehen wir, dass Gott wiederum dabei sein wird, etwas Gewaltiges zu tun. Er wird die modernen Chaldeer erwecken, um die sündigen Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda einzunehmen. Nun, es handelt sich hier, wie Sie wissen sollten, wenn Sie uns schon länger zugehört haben, um Nachfahren, die sich in Amerika befinden, die sich in England befinden, natürlich die sich im Staat Israel befinden. Und hier lesen wir etwas Interessantes, das folgende im Buch Habakuk im ersten Kapitel. Habakuk Kapitel 1 und die Verse 5 bis 6. Da heißt es: Schaut hin unter die Völker, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun, besser, ich will ein Werk tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Denn siehe, ich will die Chaldeer erwecken, ein grimmiges und schnelles Volk, das hinziehen wird, soweit die Erde ist, um Wohnstätten einzunehmen, die ihm nicht gehören. Die modernen Chaldeer, das moderne Babylon, die letzte Auferstehung des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches, die zurzeit sich in Europa bildet. Gott wird diese Europäer benutzen, um das moderne Amerika, Briten und auch den Staat Israel einzunehmen und zu zerstören. Nun, diese modernen Chaldeer, die Europäer, um es deutlich zu sagen, sind keineswegs gerechte Menschen, die an diesen Kriegen teilnehmen werden. Sie werden als evil oder als böse, als wicked im Englischen dargestellt, die Israel und Juda einnehmen werden, gegen sie in den Krieg ziehen werden, obwohl sie keineswegs gerechter, sondern noch ungerechter sind als die sündigen modernen Israeliten und Juden. Schauen wir uns dies in Habakuk Kapitel 1 an und Vers 13. Da heißt es: Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen? Fragezeichen oder vielmehr auch Ausrufezeichen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose, die Chaldeer, den verschlingt, Israel und Juda, der gerechter ist als er? Nun, die werden auch keineswegs als gerecht bezeichnet, aber im Vergleich sind die noch gerechter als die modernen Chaldeer. Und gleichwohl wird Gott sie benutzen. Und er wird hierzu auch einen sehr charismatischen militärischen Führer benutzen in der Endzeit, der sich in Europa erheben wird und der die modernen Chaldeer anführen wird in dem Krieg gegen Israel und Juda. Nun, wir wissen alle, wer dieser Führer ist. Er wird das Tier genannt, im Buch der Offenbarung. Nun, Satan, der mit Gottes Erlaubnis über alle Könige und Königreiche und Nationen herrscht, er wird diesem Tier, sowohl dem Reich als auch dem letzten Führer dieses Reiches, seine Macht geben und seinen Thron. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 2 sagt uns dies. Offenbarung 13 und Vers 2. Das Tier, das ich sah, das war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Mit anderen Worten, das bezieht sich jetzt auf das Römische Reich, das sich aber 10-mal erneuern würde. Und der Drache, Satan der Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und das bestand nach wie vor dann die ganze Zeit des Römischen Reiches hindurch, der Erneuerungen bis hin zur Wiederkunft Christi, wenn Satan dann die Macht genommen wird. Denn Satan kann nur das tun, was Gott erlaubt. Und manchmal greift Gott direkt ein, um zuzusehen, dass sein Plan erfüllt wird. Im Hinblick auf das Tier, das auch der König des Nordens genannt wird, oder König Jareb oder König von Assyrien, macht Gott sehr deutlich, dass er direkt eingreifen wird, ihn als den Führer dann der modernen Chaldeer einsetzen wird, oder zulassen wird, dass Satan dies tut, aber das ist Gottes Plan, um Israel und Juda zu bekriegen. Jesaja Kapitel 10, die Verse 5 bis 7. Jesaja 10, die Verse 5 bis 7. Wehe Assur, Nun, wir müssen natürlich auch wissen, wer Assur ist. Der König von Assur, der König von Deutschland, das Tier, kann auch mit Österreich mit eingeschlossen sein, weil Österreich und Deutschland im Sinne der Bibel sowieso nur eine Nation, ein Volk sind. Wehe Assur, der Rute meines Zornes und dem Strecken meines Grimms. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk, Israel, Juda, ein gottloses Volk, und gebe ihm Befehl wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Aber er meint es nicht so. Der versteht nicht, dass er jetzt ein Werkzeug ist in Gottes Händen. Und sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach, zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Dieses Tier wird ein sehr grausamer Bursche sein, wenn er an die Macht kommt. Und dann aber auch in Vers 12, wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen, ich will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen. Dann wird er sich gegen den König von Assyrien wenden. Wir wissen, dass das Tier dämonisch besessen sein wird. Er ist böse, schrecklich, grausam. Und wenn Christus zurückkommt, wird er zusammen mit dem falschen Propheten in einen Feuersee geworfen werden, wo er zunächst einmal verbrannt werden wird. Und die Nationen, die ihm folgen werden, denen wird Gott auch umgehen. Und er wird die modernen Mäder benutzen, um Europa zu zerstören. Nun, wir müssen wissen, wer die modernen Mäder sind. Die findet man heute in der Ukraine, in Russland, in anderen fernöstlichen Staaten. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 13 und die Verse 17 bis 19. Jesaja 13, Vers 17. Sieh, ich will die Mäder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. Und so soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht oder Stolz der Chaldäer, zerstört werden von Gott. Wie Sodom und Gomorra. Auch hier sehen wir wieder, wie Gott bei alledem beteiligt ist, wie er die Meder jetzt benutzen wird, um das moderne Babylon, die Assyrer, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches zu vernichten. Jeremia 51 und Vers 11. Da lesen wir erneut. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Die können auch als die Könige des Ostens bezeichnet werden. Denn es wird eine Kollaboration geben zwischen den Medern und anderen Königen des fernen Ostens, wie zum Beispiel China und anderen Ländern. Denn seine Gedanken stehen wieder Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Also hier wird der Tempel erwähnt, der noch gebaut werden wird. Und der wird dann verwüstet werden. Der wird dann beschmutzt werden. Und Gott wird dann letztendlich Vergeltung üben. Wenn wir uns jetzt etwas weiteres anschauen, dann die Tatsache, dass die modernen Meder ebenfalls keine gerechten Leute sind und sein werden. Sie werden sich als Teile der Könige des Ostens mit den Armeen des Tieres versammeln und dann gegen Jerusalem ziehen, um gegen den wiederkehrenden Jesus Christus zu kämpfen. Aber sie werden alle dann von Christus natürlich vernichtet werden. In Offenbarung Kapitel 19 lesen wir Vers 19. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Jesus Christus. Und dann heißt es, das Tier, der falsche Prophet, wurden ergriffen, in einen feurigen Pfuhl geworfen. Aber auch im Buch Zacharja finden wir etwas weiteres über das Schicksal derer, die gekommen sind, um gegen Christus zu kämpfen, wenn er zurückkehrt. In Zacharja Kapitel 14, in die Verse 1 bis 2. Zacharja 14 und Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Auch hier wiederum, Gott wird das tun. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber dann Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind, denn die haben es nicht getan, weil sie irgendwo wussten, dass Gott sie dazu beauftragt hatte. Die taten es aufgrund ihres Hasses, ihrer schlechten, absolut bösen Gedanken. So wird der Herr alle Völker plagen, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch lässt er verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen, und ihre Zungen werden in ihrem Mund verwesen. Die ganzen Armeen, die jetzt versammelt sind, um gegen Christus zu kämpfen, werden auf diese Weise vernichtet werden. Aber der Punkt ist nach wie vor der, um den es mir heute geht. Gott wird die ungerechten, modernen Assyrer, Chaldäer unter dem ungerechten König von Assyrien, dem Tier, und den ungerechten, modernen Medern benutzen, um seinen Plan zu erfüllen. Alles dies sind ungerechte Charaktere, deren sich Gott hier bedient. Nun, damit will ich keineswegs sagen, dass Gott nur ungerechte Menschen benutzen wird oder auch ungerechte Persönlichkeiten, ungerechte Nationen, um seinen Plan zu erfüllen. Das ist keineswegs der Fall. Gott hat viele gerechte Menschen benutzt, um Aspekte seines Planes zu erfüllen. Sie können an David denken. Sie können an Jeremia denken. Sie können an Paulus denken, die alle klar und deutlich erklärt haben, dass Gott sie bereits kannte, bevor sie überhaupt geboren worden sind. Ich möchte das kurz einmal hier mit Ihnen besprechen. Zunächst einmal in Jeremia, Kapitel 1 und Vers 5. Hier geht es um den Propheten Jeremia. Jeremia, Kapitel 1 und Vers 5. Ich kannte dich, sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Schon in einem Zeitpunkt, noch bevor überhaupt Jeremia geboren wurde, war er dazu bestimmt, ein Prophet zu werden, wie auch Gott den König Zeros vor seiner Geburt dazu bestimmt hatte. Nur der Unterschied ist der, Jeremia war aber ein gerechter Mann und er blieb auch gerecht sein ganzes Leben hindurch. Wir lesen auch das Gleiche über David in Psalm 139. Auch er, ein gerechter Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der im Reich Gottes als König fungieren wird. Psalm 139, schauen wir, was er sagt in den Versen 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren bereitet, hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde oder besser kunstvoll gewirkt wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, es könnte auch heißen, alle meine Glieder waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und für denen keiner da war. Also David erkannte klar und deutlich, dass Gott ihn bereits kannte, als er im Mutterleibe gebildet wurde. Und dass er von Gott dazu ausersehen war, einen gewissen Aspekt des Planes Gottes zu erfüllen. Und wenn es um Paulus geht, schauen wir uns Galater an, Kapitel 1 und Vers 15. Was Paulus sagt, der zunächst in keinster Weise gerecht war, aber der dann gerecht wurde. Galater, Kapitel 1 und Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Das würde später erfolgen, aber Paulus sagte, das war von vornherein schon vorherbestimmt, dass dies mein Job sein würde, meine Aufgabe, meine Mission. Der Unterschied allerdings ist der, diese Menschen wurden nicht nur zu einer physischen Aufgabe berufen, sondern eben auch zu einer geistlichen Aufgabe. Sie sollten geistliche Perfektion, Vollendung erlangen oder immer mehr und mehr sich dahin entwickeln. Das ist aber nicht wahr für jene ungerechten Menschen, die nicht in dieser Jetztzeit berufen sind zum Heil. Die würden auch eine Aufgabe erlangen, eine physische Aufgabe zu erfüllen, aber sie sind nicht berufen worden, um das Heil zu erlangen. Sehen wir den Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien. Aber selbst wenn es um solche Menschen geht, die nicht berufen sind, um jetzt das Heil zu erlangen, die werden später die Gelegenheit dazu erhalten, im Millennium, im großen weißen Throngericht. Aber sie haben eine Aufgabe zu erfüllen, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wissen, eine physische Aufgabe. Aber sie können gleichwohl disqualifiziert werden, von Gott disqualifiziert werden, wenn sie diese physische Aufgabe nicht erfüllen, weil sie gewisse Dinge nicht tun, von denen Gott erwartet, dass sie sie tun. Ich möchte das einmal näher erläutern, was ich damit meine. König Saul, der war zunächst einmal von Gott dazu berufen worden, ernannt worden, um König über ganz Israel zu sein und zu bleiben. In der Beziehung sind Samuels Worte in 1. Samuel 13 und die Verse 13 bis 14 sehr aufschlussreich. 1. Samuel, Kapitel 13 und die Verse 13 bis 14. Und diese Worte wurden gesprochen, nachdem der Saul sich erdreistet hatte, Opfer zu bringen, obwohl dies nicht seine Aufgabe war, das war den Priestern vorbehalten, aber er hatte diesen Stolz. Er war von sich so eingenommen, dass er meinte, jetzt als König kann ich auch das tun. Aber in 1. Samuel 13 und die Verse 13 bis 14, da lesen wir, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Also hier wird ihm etwas genommen, was er ursprünglich erhalten hätte. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Wir lesen auch etwas Interessantes über König Nebukadnezar von Babylon. Dem wurde auch sein Königtum, für eine gewisse Zeit zumindest, weggenommen. Warum? Nun zunächst einmal, weil er die Freunde von Daniel und Daniel selbst sehr schlecht behandelt hat, hat sie verfolgt und er hat sich seinem Stolz wiederum, seinem Hochmut überlassen. Und er hat auch dann insoweit sich geweigert, selbst Gott in einer intellektuellen Weise zu akzeptieren, anzuerkennen. Und so wurde Nebukadnezar für 7 Jahre seines Amtes enthoben. Und er wurde erst dann wieder als König reetabliert, als er bereute. Nun, diese Reue war eine physische Reue. Es ging nicht darum, dass er jetzt bereute, um das Heil zu erlangen. Das war dem Nebukadnezar nie angeboten worden. Aber in physischer Hinsicht, dass es ihm eben leid tat, dass er so gehandelt hatte, so sich gegeben hatte, wie er es tat. Lesen wir dies einmal in Daniel Kapitel 4. Daniel Kapitel 4 und Vers 13 zunächst einmal. Daniel Kapitel 4 und Vers 13. Da wurde ihm Folgendes gesagt, oder es wurde über ihn gesagt, das hat dann Daniel nachher ihm mitgeteilt. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden, und 7 Zeiten, andere übersetzen richtigerweise 7 Jahre, sollen über ihn hingehen. Und das Folgende wird dann in den Versen 22 bis 24 hinzugefügt. Und hier wird es jetzt deutlich gegenüber dem Nebukadnezar ausgesagt. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und du wirst vom Tau des Himmels nass werden. Und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Jetzt Vers 24. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohlergehen. Wohltat an den Armen. Sehr wichtige Aussage, die auch gewisse Parallelen zeigt zu dem, was heute geschieht. Wo wenig Wohltat an den Armen, gerade auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt. Nun, der Nebukadnezar hat die Warnung nicht beachtet. Er hat nicht aufgehört, mit Stolz zu agieren. Hat sich dann hingestellt, hat sich Babylon angeschaut und gesagt, oh, habe ich das nicht alles mit meinem großen Namen, durch meine große Kraft und so weiter erwirtschaftet. Und so hat Gott dann genau das auch getan, was er ihm angedroht hatte. Er nahm ihm für 7 Jahre das Herz des Menschen und hat das Herz des Menschen dann mit dem Herz des Tieres ersetzt, was anzudeuten scheint, dass er dem Nebukadnezar den menschlichen Geist nahm und durch den Geist des Tieres ersetzte für diese 7 Jahre. Aber nach Ende dieser 7 Jahre kam sein Verstand zu ihm zurück. Mit anderen Worten, der Geist des Menschen wurde wieder ihm gegeben. Und er gab dann Lobpreis und Ehre dem Gott Daniels, obwohl auch hier in keinster Weise gesagt wird, dass er jetzt ein Mensch wurde, der den wahren Gott richtig anbetete und die heidnischen Götzen, die er verehrte, nicht mehr hätte angebetet. Das wird hier keineswegs gesagt. Aber wir sehen hier, wie Gott mit Nebukadnezar umging. Und ein weiteres Beispiel ist die Tatsache, wie Gott gegenüber Israel vorgehen wollte, unter Mose, als Israel das goldene Kalb gebaut hat. Das lesen wir in 2. Mose 32. 2. Mose 32 und die Verse 9 bis 10. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Nun, Mose hat dann für das Volk gebetet, und Gott hat dann dieses Vorhaben, das er hatte, zunächst einmal dann nicht durchgeführt, aber gleichwohl kam eine große Strafe über das Volk, und die Generation, die ist in der Wüste umgekommen. Keiner aus dieser Generation kam ins gelobte Land, bis auf Josua und Kaleb. Aber der Punkt ist wiederum der. Gott war willens, seinen ursprünglichen Plan zu ändern. Diejenigen, die er herausgeholt hatte, um eine physische Beziehung zu haben mit ihm, die war er willens zu vernichten, aufgrund ihrer schweren Sünde, und dann letztendlich durch Mose wiederum seinen Plan zu erfüllen. Etwas Ähnliches hat er ja auch vorher getan, als er alle Menschen vernichtete, zur Zeit von Noah, zur Zeit von der Flut. Und er hat dann durch Noah und seine Nachkommen wiederum seinen Plan weiter durchgeführt für die Menschheit. Nun, Gott hatte niemals der Nation Israel das Heil angeboten. Darum ging es nicht. Aber das Volk Israel hatte schon einen Auftrag zu erfüllen. Sie sollten in physischer Hinsicht eine heilige Nation sein. Heilig, ausgesondert, zu einem Zweck. Welchem Zweck? Nun, 2. Mose Kapitel 19, lesen wir die Verse 5 bis 6. 2. Mose 19, Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. In welcher Weise sollten sie jetzt ein heiliges Volk sein? Nun, 5. Mose Kapitel 7 zeigt uns, sie sollten ein Vorbild sein für die anderen Völker, mit denen sie zusammenkommen würden. 5. Mose 7, angefangen in Vers 1. Und wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker, er, Gott, ausrottet viele Völker vor dir her, und dann werden die 7 Völker erwähnt, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, aber ursprünglich war es die Absicht von Gott selbst zu tun, aber die Israeliten wollten dann ein kriegführendes Volk werden. Und so hat er dann gesagt, okay, wenn ihr das werden wollt, dann werde ich aber zumindest euch benutzen, um dann meinen Plan zu erfüllen, das Versprechen an Abraham, sie ins gelobte Land zu bringen, zu erfüllen. Da heißt es, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben, Vers 3, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Und eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Das war etwas, was der Simson natürlich dann übertreten hat. Vers 4, denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird denn der Herr und des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen, sondern Vers 5, ihr sollt mit ihnen tun, ihr sollt ihre Tiere einreißen und so weiter und so fort. Jetzt Vers 6, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Vers 8, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Und darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Vers 9, und so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Aber er sagt in Vers 11, und so halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und er sagt an anderer Stelle, und daran werden die Völker erkennen, dass du ein gerechtes Volk bist, weil du die Gebote Gottes hältst. Das war deren Aufgabe in physischer Hinsicht. Aber sie waren zunächst einmal so in Sünde verstrickt, dass Gott sagte, okay, die kommen mir nicht ins gelobte Land und ich werde durch dich, Mose, ein Volk erstellen, die es dann tun werden. Nun, ich hoffe, ich habe ein wenig klar gemacht, wie Gott umgeht mit Menschen, sogar auch mit anderen, wie zum Beispiel Persönlichkeiten, Dämonen, Nationen und so weiter und so fort, um seinen Plan zu erfüllen. Das sagt uns eigentlich nicht viel über den Charakter von den Menschen, die er benutzt. Aber viele der Beispiele zeigen, der Charakter war keineswegs göttlich. Nun, wir wollen einmal ein wenig argumentieren. Wir wollen einmal annehmen, dass Gott eine gewisse Person ausgesondert hat, eine Person, die an der Macht ist, um daran teilzunehmen, den dritten Tempel in Jerusalem zu bauen. Denn dieser dritte Tempel muss gebaut werden, bevor Christus zurückkommt. Und es ist in meinen Augen und auch in den Augen vieler anderer Donald Trump, der die am logischsten und am qualifiziertesten sein würde, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber wenn diese Person, die ausgesondert worden ist von Gott, um dies zu bewirken, weiterhin ein Leben lebt, in einer Weise agiert und regiert und regieren lässt, die in keinster Weise in Gottes Augen wohlgefällig ist, wobei er selbst deutlich macht, mehrfach deutlich gemacht hat, dass er meint, seine Chance in den Himmel einzugehen, so wie er es sieht, die sei gering und er stünde unten auf der Leiter. Er sagt dann später, ja, das war sarkastisch gemeint, aber gleich bevor er sagte dann, ja, aber ich bin mir über mein Schicksal keineswegs klar. Aber er hat schon große Zweifel, dass seine Lebensweise, das, was er sagt, das, was er tut, das, was er denkt, im Einklang steht mit dem, was Gott will, und aber nichts tut, um diese Situation zu ändern, dann mag Gott sehr wohl entscheiden, dass diese Person dann disqualifiziert ist, um die Aufgabe des Tempelbaus zu erfüllen. Und er kann dann jemand anderen erwählen. Christus sagt, er kann Steine erwählen und das Werk Gottes tun, wenn es die Menschen nicht tun wollen. Schauen wir, wir haben gesehen, dass Gott Menschen disqualifiziert, die die Aufgabe aufgrund ihrer Lebensweise dann nicht mehr, selbst in Gottes Augen, würdig waren, in Anführungszeichen, dies zu tun. Wir wissen zum Beispiel, dass Esau das Erstgeburtsrecht verlor an Jakob, und auch den Segen, weil er unwürdig war, das Erstgeburtsrecht und den Segen zu erhalten. und beizubehalten. Wir lesen das auch über Ruben, den erstgeborenen Sohn von Jakob in 1. Chronik. Möchte ich kurz aufschlagen. 1. Chronik, Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. 1. Chronik, Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war zwar der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweihte, hat mit seiner Nebenfrau geschlafen, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels. Und dann wird am Ende von Vers 2 wiederum gesagt, Josef aber erhielt das Erstgeburtsrecht. Wir sehen also, wie auch hier Gott eingriff und das Erstgeburtsrecht dem Ruben nahm und dem Josef übertrug. Schauen Sie, Gottes Plan wird durchgeführt werden. Und die Zeit wird zeigen, wie er durchgeführt werden wird. Aber niemand sollte sich darauf einbilden, etwas darauf einbilden, wenn er dies versteht, sagen wir einmal, dass er von Gott zu einem Zweck ausgesondert wurde, und dann meinen, ja, ich kann ja dann so leben, wie ich will. Gott hat mich ja zu diesem Zweck ausgesondert, dies zu tun. Nein, Gott kann einem diese Aufgabe wieder nehmen. Und zwar auch in physischer Hinsicht. Natürlich auch in geistlicher Hinsicht, aber auch in physischer Hinsicht. Und wir sollten alle die Tatsache in Augenschein nehmen und verstehen und begreifen, dass wie es der Hiob in Kapitel 1 und Vers 21 im Buch Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gelobt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.